lese uns den Predigttext aus Epheser 2, die Verse 1 bis 10. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Juden und Nichtjuden durch Christus zu einer Einheit gemacht. Worte des lebendigen Gottes.
Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe als allererstes eine Frage heute an euch. Und zwar seht ihr hier gleich was ein. Dürft mir mal sagen, was das ist. Was seht ihr hier? Genau, der Nike-Haken, der Nike-Swoosh, so heißt der. Das ist ein weltberühmtes Symbol. Ja, 1971 hat das die Grafikdesignerin Carolyn Davidson entworfen, designt, und Nike hat das dann für mickrige $35 gekauft. Und in Anlehnung ist das entstanden an die geflügelte griechische Siegesgöttin Nike. Ja, daher kommt der Name Nike. Die sieht auf einem Relief in Ephesus genauso aus, streckt da ihre Arme aus und es soll so verkörpern, das, was Nike rüberbringen will, so diesen dynamischen Aufstieg von unten nach oben, ein Zeichen des dynamischen Erfolgs, diese Aufwärtsbewegung aus der tiefsten Tiefe in die höchste Höhe. Jetzt fragt ihr euch, warum habe ich diesen Nike Swoosh heute gewählt als Einstieg? Nicht, weil ich euch was von Nike erzählen will, sondern weil ich glaube, dass genauso ein Swoosh heute in unserem Predigttext drin steckt. Aus der tiefsten Tiefe, da steigen wir erstmal hinab und dann gehen wir hoch in die höchste Höhe, die Gott dort beschreibt in seinem Wort. Und das ist was ganz oft passiert in Bibeltexten, dass Gott aus hoffnungslosen Situationen und aus toten Menschen Neues schafft und was komplett Gegenteiliges entsteht. Ein Swoosh, ein Kontrast, der in diesem Bibeltext hier drin steckt. Und die Predigt heute, die heißt Lebendig mit Christus, und ich möchte mir sie euch in drei Schritten mal nachgehen, diesem Text entlang hangeln. Die erste Stufe, die heißt die Diagnose des Todes, warum jeder Mensch Gottes souveräne Gnade braucht. Als zweites dann das Wunder der Totenauferweckung. Wie kam es denn zu einem neuen Leben für uns wieder? Und die Dynamik des neuen Lebens, wie Gottes Gnade uns verändert. Unser Text, der beginnt ganz am Anfang im ersten Vers mit den Worten, ne? Ihr wart nämlich tot. Ihr wart nämlich tot. Und ich glaube, dass diese Worte, toter Mensch, was ist hier los? Ich finde, für manche Menschen das zu hören, ich bin ein toter Mensch, was ist hier los? Ich fühle mich eigentlich sehr lebendig, wie kann ich denn tot sein? Ja? Und ich möchte als erstes mal versuchen, das aufzuschlüsseln, was Paulus eigentlich meint, wo er das geschrieben hat. Dass man immer gut bedient, in dem Bibeltext zu schauen, was hat denn eigentlich der Absender sagen wollen. Und zunächst liefert er uns eine Diagnose über den geistlichen Zustand eines jeden Menschen, der außerhalb von Christus lebt, der nicht mit Christus lebt. Und Paulus sagt, ohne Christus, da seid ihr tot, egal wer ihr seid. Paulus liefert uns eine Ursache über das Todsein, dann nennt er uns drei Einflüsse, die uns in diesem Todsein halten wollen und am Ende eine Folge dann noch daraus. Und er beginnt eben mit diesem Wort, ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden. Diese beiden Worte, die bezeichnen eigentlich nichts anderes, als dass ich ein Gebot Gottes übertrete. Ja, also entweder tue ich was, was ich nicht tun sollte, oder ich tue nicht das, was ich eigentlich tun sollte. Es gibt Tatsünden und es gibt Unterlassungssünden. Das kann man ganz einfach erklären, zum Beispiel an den 10 Geboten. Das allererste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und wenn ich irgendetwas in meinem Leben nehme, was mir wichtig ist, ist das ein geschaffenes Gut, was er mir schenkt in meinem Leben, aber ich habe immer die Möglichkeit, das auch zu überhöhen und es zu meinem Gott zu machen. Und dabei ist es ganz egal, was das ist. Ja? Es kann mein Geld sein, es kann mein schönes Haus sein, es kann meine Freizeit sein, es kann meine Familie sein. Ich kann eine gute Sache in meinem Leben zu dem Allerhöchsten in meinem Leben machen und plötzlich ist Gott nicht mehr Gott, sondern er ist nur noch ein Add-on und irgendwas anderes ist eigentlich das in meinem Leben, was mir vordiktiert, wie ich zu leben habe. Oder das 9. Gebot, übertrete ich jedes Mal dann, wenn ich schlecht über einen anderen Menschen rede, was mir so leicht über die Lippen geht, über irgendjemand anderen zu tratschen und schlecht zu reden. Und die Bibel sagt uns, Sünde bedeutet, dass ich mit jeder Sünde, die ich tue, am Ziel vorbeischieße. Gott hat mich für ein Ziel geschaffen und das treffe ich nicht. Und dieses Ziel, das lautet ganz schlicht, ich soll Gott lieben und ich soll Menschen lieben. Und eine ganz praktische Auswirkung davon, wie ich das machen kann, ist, wenn ich Gottes Gebote beachte, wenn ich sie halte. Und Paulus sagt jetzt in diesem Text also, das, was wir machen, das ist, dass wir tot sind. Und dass wir Gefängniswärter haben, die uns in diesem Tod halten wollen. So, das ist das Bild eigentlich, das er malt. Es gibt drei Gefängniswärter, die uns im Todsein halten wollen. Und die möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Der erste Gefängniswärter, der erste Einfluss, den Paulus benennt, das ist die Welt. Die Einflüsse dieser Welt, die um uns herum sind. Das, was mich jeden Tag prägt. Ja? Eine Kultur, in der ich lebe, die fern von Gott ist. Und das begegnet mir, wenn ich mein Handy aufmache, das begegnet mir in jedem Film, in jedem Buch, in jedem Zeitungsartikel. Eine Kultur, die ohne Gott lebt, die gottlos ist. Und in der ehrlich gesagt Sünde vielfach total akzeptabel ist und wo ich dagegen kämpfen muss, überhaupt mein Haupt erhoben zu haben, wenn ich sage, ich bin ein Jesus-Nachfolger, weil das in unserer Kultur eigentlich total crazy erscheint. Ja? Das, was uns die Welt vorlebt und beibringt, die Kultur, in der wir leben, die ist genau das Gegenteil. Das ist der erste Einfluss, den Paulus hier nennt. Es ist die Kultur, in der wir leben, die ist wie ein Gefängniswärter, die uns in dem Zustand, in dem ich geistlich tot bin, halten möchte. Zweiter Einfluss, sagt Paulus ganz eindeutig, das ist der Teufel. Für Paulus ist der Teufel eine absolute Realität. Er ist der Gegenspieler Gottes. Er will genau das Gegenteil von dem, was Gott möchte. Petrus beschreibt ihn mit einem Tiervergleich zum Beispiel. Er sagt, der Teufel, er geht um uns herum wie ein brüllender Löwe. Und was will er? Er will eigentlich nichts anderes als diese Gebote, die Gott gegeben hat, dass ich sie übertrete, ja? Dass ich mich also nicht danach richte, mich daran halte. Und was dahinter steckt, ist, dass der Teufel einen Wunsch hat, mich in der Gottesferne zu halten. Alles, was er möchte, ist, dass ich nicht in der Nähe Gottes bin. Und der dritte Einfluss, den Paulus hier nennt, ist einfach unsere gefallene menschliche Natur. Ja, die Welt und der Teufel, die halten uns wie so einen schmackhaften Köder vor die Nase. Und meine Natur ist es dann, die zuschnappt und die zugreift. Das sind die drei Einflüsse, die uns in diesem Zustand des geistlichen Todes gefangen halten. Und in Vers 3 hatten wir, genau wie alle anderen, sagt Paulus dann, so wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Und der Grund dafür ist jetzt nicht, dass Gott einfach ein böser, rachsüchtiger Gott ist, der uns bestrafen will, sondern der Grund dafür ist, dass Gottes Zorn immer und konsequent auf die Sünde und das Böse gerichtet ist. Das ist der Grund dafür. Und übrigens sagt Paulus, dass das alle Menschen trifft. Ja, also ich kann nicht sagen, wenn ich irgendwie so in der mittleren Oberschicht jetzt lebe, also mich betrifft das nicht, ja, das sind nur irgendwie so die richtig, richtig irgendwie Leute, die sie im Leben halt zu nichts bringen. Nee, sondern Paulus sagt, jeder Einzelne von uns kommt in diese Kategorie hinein. Kein Mensch ist von sich aus geistlich lebendig. Und das bringt uns am Ende jetzt zu der Frage, was heißt es eigentlich, geistlich tot zu sein? Und ich glaube, dass es drei Sorten von Menschen gibt, ja, die immer wieder man so nebeneinander halten kann. Die erste Ansicht, wie man einen Menschen sehen kann, ist, dass man von Haus aus sagt, der Mensch ist gut. Ja, das ist die Lehre des Humanismus, der Mensch ist an sich gut. Dann gibt es die zweite Kategorie, die sagt, nee, also wenn ich mir die Menschen angucke, die Menschen sind nicht gut, sondern die Menschen, die sind krank. Ja, herzlichen Glückwunsch, bist krank. Ja, aber was man machen kann, ist zum Beispiel, dass man ganz viel Medizin da jetzt drauf schüttet. Ganz viel Erziehung, ganz viel Lehre und den Menschen irgendwie wieder gesund kriegen kann. Und die dritte Kategorie, die es dann gibt, ist die biblische, die einfach sagt, nee, der Mensch, der ist von Haus aus geistlich tot. Und ich glaube, dass wir hier verstehen müssen, dass das, was Gott in uns Menschen hineingelegt hat, dass sein Ebenbild in uns, dass das noch lebendig ist, diese wunderbare, grandiose Schöpfung, die Gott aus Menschen gemacht hat und aus vielen Stellen immer noch durchscheint. Aber auf der entscheidenden Ebene ist ein Mensch ohne die Beziehung zu Christus tot. Das ist die Aussage der Bibel. Und an der Stelle haben wir jetzt oftmals ein Problem. Tages eindeutig um uns herum, die eines Tages eindeutig Nein zu Jesus gesagt haben und trotzdem erscheinen sie uns als sehr lebendig. Ja, sie sind körperlich topfit, sie sind geistlich topfit, sie sehen gut aus, sie sind intelligent, die sind total lebendig. Und andere würden vielleicht sagen, ja, manche Menschen, die versuchen ja auch ein Leben, wie Gott es möchte, zu leben, aber es gelingt ihnen halt nicht einfach so gut. Ist doch jetzt völlig überzogen zu sagen, dass solche Menschen geistlich tot sind. Ja? Die bringen niemanden um, die sind eigentlich ganz höflich zu ihren Nachbarn, ist doch gar nicht so schlimm. Und ich glaube, an dieser Stelle ist es jetzt gut innezuhalten und diese Nachricht sacken zu lassen, erstmal die Paulus hat. Es gibt eine Diagnose, die er stellt und sagt, ohne die Beziehung zu Christus ist jeder Mensch tot. Das ist der Tiefpunkt dieses Nike-Swooshs. Ja. Und das, was er jetzt ausmalt in den folgenden Versen, ist, dass er mit uns in die Höhe dort hinochklettert. Und wir gehen jetzt zum zweiten Punkt weiter und das heißt, das Wunder der Totenauferweckung. Jetzt beginnt dieser Swoosh und diese Verse, die sind grandios. Je nach Übersetzung sind es eigentlich nur zwei Worte, mit denen dieser nächste Satz hier eingeleitet wird. Jemand hat dazu mal gesagt, das sind die süßesten Worte der Bibel. Zwei Worte. Aber Gott. Du bist geistlich tot. Du bist geistlich tot, weil du die Ansprüche Gottes verfehlt hast und das Ziel Gottes nicht erreicht hast. Aber Gott, er hat dich lebendig gemacht in Christus. Das ist das Wunder der Totenauferweckung. Und die Frage ist, warum macht Gott das? Paulus benutzt hier vier Worte, um das zu beschreiben. Und er sagt ganz klipp und klar, es ist nicht deswegen, weil du oder weil ich das verdient hätte. Das ist nicht der Grund. Sondern er tut das, weil es seinem Wesen entspricht. Er handelt seinem Wesen gemäß. Nämlich, weil er ein unglaublich großes Erbarmen hat, weil er eine unglaublich große Liebe hat, weil er überreich ist an Gnade und überreich ist an Güte. In Vers 7, da lesen wir das, bis in alle Ewigkeit will Gott damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Christsein bedeutet, ich bin von den Toten auferweckt worden, nicht mehr und nicht weniger. Es gibt eine so starke Geschichte aus dem Leben von Jesus, eine Begebenheit, als er gerufen wird zu einem toten Mann. Aus anderen Begegnungen kannte er sehr gut zwei Schwestern, Maria und Martha. Und sie haben einen Bruder, der Lazarus heißt, und Lazarus ist verstorben. Und sie schicken nach Jesus, dass er kommen soll, um zu Lazarus zu kommen und da jetzt was zu machen. Ja? Und Jesus braucht ein bisschen, dauert ein paar Tage, bis er gereist ist nach Bethanien. Und er kommt dort an, er steht vor diesem Steingrab und Jesus bleibt stehen, er geht nicht hinein und er spricht drei Worte. Er ruft Lazarus, kommt raus. Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kommt raus, ja, er ist gehorsam. Noch eingehüllt in seine Leinentücher, kommt raus aus dem Grab und ist auferstanden von den Toten. Und das ist das Bild, das mit dir und mit mir passiert ist, als wir zum Glauben an Jesus gekommen sind. Jesus hat gerufen, ja, Michi, komm. Volker, komm. Inge, komm raus. Und wir sind gekommen. Und nicht, weil wir irgendwie unsere letzten Lebenssäfte so nochmal irgendwie zusammengenommen haben, sondern weil die Kraft und die Macht von Jesu Wort ausreicht. Komm heraus. Vielleicht hörst du diesen Ruf heute das allererste Mal. Ja, dann komm raus aus deinem Grab. Das ist das, was Jesus möchte. Vielleicht bist du religiös seit ganz vielen Jahren, aber Gottes Geist sagt dir jetzt, komm raus aus dem geistlichen Tod, aus dem Grab. Jesus, er ruft dich, er ruft uns jeden Tag wieder neu mit diesen Worten, komm raus. Es gibt eine schöne Geschichte von George Whitefield. George Whitefield war ein großer Prediger im 18. Jahrhundert und er hat gepredigt. Ein Mann kam zu einer seiner Veranstaltungen dort und der mochte ihn nicht. Der war nicht d'accord mit seiner Message und er wollte ihn eigentlich attackieren. Er hatte die Taschen voller Steine bei der Veranstaltung, kam dorthin, hat Whitefield predigen gehört und dann bei dieser Veranstaltung passiert das Wunder, das macht was mit ihm. Und er kommt nach der Predigt dorthin zu George Whitefield und er sagt zu ihm, Mr. Whitefield, ich habe die Taschen hier voller Steine. Und er legt sie auf den Tisch dorthin und er sagt, eigentlich wollte ich damit ihren Kopf zertrümmern. Ich wollte ihn zerbrechen. Aber das, was ich gehört habe in der Predigt, das hat mein Herz getroffen und es hat mein Herz zerbrochen. Ich hoffe, dass niemand von euch heute Steine mitgebracht hat. Ich glaube, an unserer liebevollen Security, die umarmen einen ja immer so lieb, da kommt ihr auch gar nicht dran vorbei mit Steinen in den Taschen. Die hätten das gemerkt. Ja. Ich glaube, dass es aber manchem so gehen kann, wenn ich nur diese ersten drei Verse höre und diese Diagnose, die Paulus stellt, ich bin geistlich erstmal tot, dass das vielen nicht schmeckt. Ja? Und vielleicht manche sogar sich gedacht hätten, hey, ich würde am liebsten was werfen. Aber diese Geschichte zeigt uns, dass Gott mit ein paar Worten selbst die härtesten Herzen durchdringen kann, wo ich es niemals erwartet hätte. Ja, es ist eine große Lehre für uns immer wieder zu sagen, es gibt keinen Menschen, von dem ich weiß, wann es bei ihm soweit ist, dass Gott zu ihm durchdringt an sein Herz. Ich kann das nicht an irgendwelchen Äußerlichkeiten festmachen. Und das ist unsere große Hoffnung als Kirche immer wieder, dass wir das erleben dürfen, dass Menschen komplett, ne, zuerst wollen sie dir einen Stein an den Kopf werfen und dann hören sie was von Christus und sie werden einfach komplett umgedreht. Und jetzt ist es ganz bedeutsam, wie Paulus diesen Vorgang beschreibt. Ja, das kommt jetzt noch. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass in diesem Text dreimal das Wort zusammen vorkommt. Paulus schreibt, Gott hat uns erstens zusammen mit Christus lebendig gemacht, er hat uns zusammen mit Christus vom Tod auferweckt und er hat uns zusammen mit Christus einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Drei Verben, dreimal ist das Verb auf uns gemünzt und dreimal steht im Griechischen dort die Vorsilbe syn, mit heißt das im Deutschen. Ja, wir sind Sünd lebendig gemacht, Sünd auferweckt und Sünd in den Himmel eingesetzt mit Christus. Klingt ein bisschen doof, deswegen bleiben wir bei zusammen mit. Dreimal steht das hier und diese Vorsilbe Sünd, die kennen wir auch im Deutschen. Wir synchronisieren zum Beispiel. Ja? Und das bedeutet ganz einfach, ich nehme zum Beispiel mein Smartphone und ich will das, was jetzt hier drauf ist, da reinhacken. Ja? Also ich will, dass meine Daten von meinem Handy in meinem Tablet auch drinnen sind, dass ich das nicht zweimal da rein tippen muss. Ich synchronisiere, ich vereinige die Daten sozusagen. Wenn Gott uns... Und genau das ist es, was Paulus uns hier beschreibt. Wenn Gott uns von den Toten auferweckt hat, wir sind mit Christus synchronisiert worden. Wir sind eins gemacht worden. Ein anderes Beispiel aus meinem praktischen Alltag ist, ich habe zusammen mit meiner Frau ein sogenanntes Oder-Konto. Und das bedeutet, wir können da beide unabhängig was damit machen. Wir müssen nicht zusammen irgendwie das nur machen, sondern jeder von uns kann das machen. Ich kann irgendwas ausgeben und meine Frau hat das Pech, dass sie dann auch in den roten Zahlen drin ist. Ja? Oder sie kriegt eine große Erbschaft, zahlt das ein und ich bin glücklich, weil wir eine Einheit sind und das Geld jetzt auch mir gehört. Ja? Wir sind vereinigt, wir sind synchronisiert da drinnen. Und Paulus, er sagt, das, was Christus gilt, das gilt jetzt auch mir, einfach weil wir eins gemacht worden sind. Wir sind vereinigt worden, wir sind synchronisiert, weil Gott uns mit derselben Liebe liebt, mit der er auch seinen Sohn Jesus Christus liebt. Paulus erbringt das immer und immer wieder im Neuen Testament so zum Ausdruck, weil das scheint, wer bin ich eigentlich? Ihre Identität zu beschreiben. Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und Paulus sagt, du bist eins geworden mit Christus. Ich möchte euch noch zwei Bibeltexte dazu nennen. Römer 6, Vers 6, da schreibt er, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, der ist mit ihm gekreuzigt worden. Ja, also wir sind nicht nur mit Jesus auferweckt worden von den Toten, sondern wir sind mit ihm zusammen auch gekreuzigt worden, synchronisiert worden in der Kreuzigung, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Und der nächste Vers, 2. Korinther 5, Vers 21, den, der ohne jede Sünde war, wer könnte das sein außer Christus, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Synchronisation bedeutet, wenn du mit Christus lebst und Gott dich anschaut, dann sieht er Christus. Synchronisation bedeutet, das, was Christus passiert ist, weil du mit ihm synchronisiert bist, dir. Ja, du kannst auf sein Konto zugreifen, weil du mit ihm synchronisiert bist. Gekreuzigt, zur Sünde gemacht, er an unserer Stelle, damit wir seine Gerechtigkeit bekommen. Das gilt jetzt uns. Und wenn Paulus sagt, dass wir einen Platz auch schon haben in der neuen Welt, dann geht es da nicht um irgendwie so eine mystische Parallelexistenz irgendwo da im Himmel, sondern es bedeutet, er hat dort was vorbereitet für uns. Da gibt es den Platz für uns. Was ich gar nicht mag, ist, wenn ich im Schwimmbad an Plätze hinkomme, wo so ein Handtuch liegt, ja, und den ganzen Tag kommt da aber niemand hin. Wenn seinen Platz reserviert, das ist klar, ne? Reserved steht dann meistens noch auf diesen Handtüchern drauf. Da ist ein Platz vorbereitet für jemanden schon. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat für dich einen Sitz im Himmel vorbereitet. Deine Stimme dort, die gilt dort schon. Die Bibel sagt uns, das ist sicher. Das ist garantiert. Das ist die Anzahlung in dem Moment, wo ich eine Verbindung eingehe mit Jesus Christus als meinem Herrn und Retter, dass ein Platz für mich vorbereitet ist im Himmel. Ich bin an den Tisch Gottes eingeladen, weil ich mit ihm synchronisiert bin und die Gerechtigkeit, die Christus erwirkt hat, jetzt auch mir gilt. Und jetzt ganz zum Ende möchte ich euch gerne noch die ganz praktische Relevanz dessen ausmalen, die das in unserem Leben hat, in dem dritten Schritt, die Dynamik eines neuen Lebens. Am Ende unseres Textes hier, da betont Paulus nochmal so richtig mit Nachdruck in Vers 8 und 9, dass wir durch Gottes Gnade gerettet sind und dass das nichts mit mir zu tun hat, sondern einfach nur ein Geschenk ist, das ich halt ausgepackt habe. Er sagt, keiner hat Grund zum Prahlen. Warum eigentlich nicht? Ja, weil ein Toter sich nicht selber wieder auferwecken kann zum Leben. Ja, also wir alle sind vom Tod auferweckt worden durch Christus, aber nicht durch uns selbst. Die Totenauferweckung ist ein Geschenk der Gnade, womit du nichts zu tun hast. Wenn das jemand erlebt hat, Paulus, er kann sich das gar nicht anders vorstellen, als wenn das jemand erlebt hat, dass das zu einem veränderten Leben führt. Es führt zu einem veränderten Leben. Ja, ich denke an, das beschreibt er in Vers 10. Ich möchte so leben, dass es Gott gefällt. Und das beschreibt er in Vers 10. Da sagt er, denn was wir sind, das ist Gottes Werk. Das ist das Wort für Kunstwerk. Ja, wir sind ein Kunstwerk Gottes. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Und an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott hat alle Vorbereitungen schon getroffen, dass ich in diesem Leben leben und wandeln kann, das er für mich vorgesehen hat. Alles ist vorbereitet. Ich darf dieses Geschenk auspacken und das dann leben. So ähnlich wie in folgender Geschichte. Es war einmal ein Gärtner. Und dieser Gärtner hat so eine riesige Mohrrübe gezüchtet. Er hat sie gezüchtet und geerntet. Und er geht in den Königspalast und bringt seinem König diese riesige Mohrrübe und sagt, das ist das wahrscheinlich beste Produkt, das ich jemals zustande gebracht habe. Ich möchte diese Möhre jetzt dir schenken aus Dankbarkeit. Weil du so ein großartiger König bist und mich schon immer so gut behandelt hast. Ich möchte sie dir einfach schenken. Und der König ist ganz gerührt, sagt nicht viel. Der Gärtner dreht sich schon wieder um und will gehen. Und der König ruft ihm hinterher, halt, noch nicht gehen. Ja? Mir fällt gerade was ein, ich möchte dir ein Grundstück schenken, welches ich besitze, wenn du so eine Freude hast am Möhren züchten, ne, mach dann noch weiter, das schenke ich dir. Und er geht jubelnd und voller Freude nach Hause. Das Ganze hat ein Adeliger am Hof mitbekommen und er denkt sich, ja, wenn der schon für eine Möhre, also solche Ländereien hier bekommt, was wird er mir nur geben für noch was Besseres, wenn ich es ihm geben würde? Und er kommt am nächsten Tag vor den König und bringt ihm einen wunderschönen schwarzen Hengst. Ja, so einen richtig tollen Deckhengst, ein schönes Tier. Und sagt, König, das ist mein Geschenk fürs Pferd. Und genau, entlässt den Adeligen wieder, der dann so ein bisschen verdutzt aus der Wäsche guckt und doch noch zurückfragt so, König, du hast irgendwie deinen Modus geändert hier seit gestern. Ja? Und der König sagt, pass auf, ich erkläre es dir. Der Gärtner, der hat mir seine Karotte geschenkt. Aber du hast dieses Pferd dir geschenkt. Wenn du nur zu mir kommst, egal wie groß dieses Geschenk ist, und damit rechnest, dass ich dir jetzt irgendwas wieder zurückgebe, dann hast du das nicht mir geschenkt. Dann hast du das Geschenk nur dir selber gemacht. Im Herzen dieses Gärtners, da spiegelt sich die Herzensdynamik eines veränderten Menschen, eines veränderten Lebens wieder. Ja? Wer die Diagnose des Todes verstanden hat, es erlebt hat, wie er von den Toten auferweckt worden ist, der möchte einfach alles in seinem Leben daran setzen, seinem Gott eine Freude zu machen. Der möchte ihm was schenken. Am allerbesten sein eigenes Leben. Und er macht sich nicht mehr so viele Gedanken, Gott zu erpressen. Sondern sein Wunsch ist einfach nur diesem gnädigen Gott, den er so unfassbar liebt, irgendwas wieder zurückzugeben. Ja, man möchte einfach das tun, wozu Gott einen vom Leben, vom Tod zum Leben auferweckt hat. Und ich möchte ganz am Schluss jetzt einfach noch eine Frage hier in den Raum reinstellen. Ist das die Dynamik auch deines Herzens? Ist dein Herz so drauf, dass du das mit Gott erlebt hast, vom Tod auferweckt worden bist und Gott was schenken möchtest aus Dankbarkeit? Auf jeden Fall ist das die Dynamik eines Herzens, das diesen Swoosh erlebt hat, vom Tod zum Leben allein durch Gottes Gnade. Ich bete am Ende noch gemeinsam mit uns. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ich danke dir für dein Werk, was du für uns vollbracht hast, dass du dein Leben für unseres gegeben hast. Ich danke dir, dass wir das sagen dürfen und erlädt uns all das, was wir leben. Wenn wir mit dir verbunden sind, dann gilt uns all das, was auch dir gilt. Wir sind mit dir synchronisiert. Und mein Wunsch ist, dass du uns fähig dazu machst, mehr davon uns bei dir abzuholen, das Leben zu leben, das du für uns vorbereitet hast und uns immer wieder an diesen Punkt der absoluten Freude und Dankbarkeit zurückführst, den dieser Gärtner auch erlebt hat. Dir das Schönste in unserem Leben anzuvertrauen und zu geben, weil wir überwältigt sind von dem, was du in unserem Leben schon getan hast, was du uns schon geschenkt hast, ohne dass wir irgendeinen Beitrag dazu hätten. Danke für Jesus Christus, den wir kennen, mit dem wir leben und den wir lieben dürfen. Amen.